125er Champs Podcast, Folge 20, Jubiläum. Wir sind wieder für euch am Start und neben mir, dem Jens, ist natürlich auch der Moritz wieder mit dabei. Moritz, herzlich willkommen zur neuen Folge.
Guten Tag, ich freue mich natürlich wieder dabei zu sein. Wir waren auf großer Fahrt, es gibt viel zu reden, ich freue mich.
Genau, weil der Podcast heißt ja nicht zum Spaß 125er Champs, sondern gründet sich auf dem Test, den wir quasi mal ersonnen haben vor unzähligen Monaten, also vor 3 Jahren. Und dabei dreht sich darum, dass wir mit Jugendlichen und jugendlichen Mädels auf Testfahrt geben, 125er. Wir hatten dieses Jahr wieder 9 Bikes dabei, 125er Champs. So viel können wir ja schon mal spoilern. Das Event 2024 ist vorbei, hat stattgefunden am 20. und 21. Juli dieses Jahres. Und es war geil und wir müssen reden. Du hast es schon gesagt. Wahnsinn. Coole Sache, oder?
Na klar. Ich fand es auch mega cool. Vielleicht holen wir die Zuschauer da draußen oder die Zuhörer da draußen mal ab. Herr Jens, welche Bikes und welche Kategorien waren denn eigentlich dabei?
Genau, wir haben das so aufgebaut, wie auch in den letzten Jahren schon, dass der Vorjahressieger natürlich wieder antreten darf, und zwar am zweiten Tag, wenn es ins Finale geht. Und der Vorjahressieger war die Fantic XMF 125 Competition, also eine Supermoto mit viel Blink-Blink. Richtig geiles Teil, was auch richtig gut funktioniert. Und so viel kann ich auch schon sagen, auch dieses Jahr wieder richtig gut bei den jugendlichen Testern und TesterInnen angekommen ist. Aber wir brauchen natürlich noch Gegner für dieses Final-Battle.
Genau.
Und da haben wir geguckt, hey, wir schauen immer so, was ist neu? Also ein Bike, das schon mal dabei gewesen ist, darf nicht sofort im Folgejahr wieder antreten. Sprich, wer einmal raus ist oder verloren hat, der darf nicht sofort wieder teilnehmen. Und deswegen haben wir geguckt, was können wir machen? Wir haben 4 Kategorien dieses Jahr definiert. Und zwar die Kategorie Modern Classic. Supermoto natürlich ganz wichtig, weil viele von euch, von den 16- bis 18-Jährigen da draußen, feiern das Thema Supermoto immer noch richtig hart. Dann erstmals Tusch 2024 dabei, Elektrobikes, also keine Verbrenner, Elektrobikes.
Mhm.
Und natürlich, was nicht fehlen darf, ganz wichtig, was bei euch draußen immer gut ankommt, sind Naked Bikes.
Sehr cool.
Die 4 Kategorien, jede Kategorie mit 2 Bikes. Von den 2 Bikes darf immer nur 1 weiterkommen. Das heißt, wir haben am zweiten Tag im Finale 5 125er und mit denen geht es dann nochmal auf Testfahrt und dann entscheiden die Jugendlichen wieder, wer nachher 125er Champ 2024 wird, beziehungsweise geworden ist.
Das klingt doch spannend. Da waren bestimmt einige knappe Duelle dabei. Wo wollen wir denn anfangen eigentlich?
Wie du magst. Wollen ich bin da ganz, ganz offen. Also vielleicht so was ganz fancy ist, finde ich in diesem Jahr, hatten wir dabei. Wir haben es ja in der letzten Podcast-Folge schon gesprochen. KTM hat die neue Duke, die 125er, überarbeitet. Und da war natürlich klar, hey, die muss auf jeden Fall mit, weil ihr wisst es selbst, glaube ich, von den Schulhöfen und Ähnlichem da draußen. Die Duke, die geht schon richtig gut. Und KTM hat da ja ordentlich Hand angelegt. Von daher war die quasi als Platz gesetzt, so bei den Naked Bikes. Und da hätte es natürlich viel, viel Mögliches gegeben, was man hätte nehmen können, um das dazwischen dagegen zu setzen. Von Yamaha, von Suzuki, von Honda. Hatten wir bald schon dabei. Deswegen haben wir uns in diesem Jahr entschieden für die Peugeot PM01. Also die eigentlich Rollermarke aus Frankreich.
Kennt man gar nicht von als Motorradhersteller genau. So richtig.
Ja, es ist, glaube ich, auch kein so richtiges. Also es ist manchmal, Peugeot selbst spricht davon, designed in Frankreich. Aber ich glaube, es wird irgendwo fernöstlicher zusammengebaut, sage ich einfach mal so. Und die hatten wir, die Peugeot PM01 dabei, als Konkurrenten quasi zur KTM Duke. Und das war schon ein ziemlich heißes Duell, muss ich sagen. War schon cool.
Die liegen ja preislich ziemlich weit auseinander, hat man das irgendwie groß gemerkt, oder?
Ja, gut, also die Duke ist dann quasi so quasi das die obere Latte, so mit 5,4, glaube ich, während die Peugeot irgendwas knapp über 3 kostet. Hat man das gemerkt? Gute Frage. Man merkt es vor allen Dingen daran, dass die KTM, wie fast alle KTMs mittlerweile, richtig gut ausgestattet ist. Also selbst bei den 125ern, wir haben es ja schon in der letzten Podcast-Folge mal besprochen, du hast ein geiles Dashboard dabei, du hast einen USB-Ladeport dabei, du hast einstellbare Handhebel dabei, du hast ein Supermoto-ABS dabei, sprich, du kannst ein ABS so einstellen, dass du vorne und hinten und nur vorne bremst, du hast ein TC dabei, du hast Konnektivität dabei. Das ist einfach schon ein Maßstab, der bis vor wenigen Jahren, sage ich mal, eigentlich Oberklasse-Motorrädern vorbehalten war. Und das gibt es mittlerweile alles bei KTM in der 125er-Klasse. Plus dann noch so kleine Gimmicks wie Blipper, Quickshifter und so. Und da merkt man halt schon, da kann halt der Peugeot PM01 nicht so direkt mithalten. Aber Es war ein sehr, sehr manierlicher Aufschlag. Aber wir können ja erst noch mal, bevor wir ins Detail gehen, die anderen Duelle besprechen. Weil ich finde, auch da gab es einiges Spannendes zu sehen.
Da hast du recht. Was war denn hier in der Gruppe der Modern Classics am Start? Ich glaube, da können sich viele Leute unter dem Begriff immer nur ganz schwer Motorräder vorstellen. Vielleicht haust du einfach mal ein bisschen raus, was da so mitgerollt
ist. Genau, also da geht es so ein bisschen darum, dass haben wir auch so festgestellt, dass ja viele Bikes so in dieser 125-Klasse unterwegs sind, die so ein Retro-Charme, Retro-Gefühl wieder aufleben lassen. Also wir haben so Formen, die sich so ein bisschen am Yesterday orientieren, eher rundere Formen, so Tropfentanks und ähnliches, gedecktere Farben und so. Und zwei Vertreter für dieses Jahr, die wir uns da rausgepickt haben, sind einmal von Benelli, die Leoncino 125. Die Leoncino zieht sich ja quasi als Modelltyp komplett durchs Benelli-Programm. Und Leoncino heißt einfach kleiner Löwe, deswegen hat er auch so ein Löwenemblem vorne auf dem Schutzblech. Und natürlich haben wir gedacht, hey, wir haben vorhin schon über KTM gesprochen, da gehört natürlich auch Husqvarna dazu. Husqvarna hat die Swat und Wittpillen 125 ja auch überarbeitet. Deswegen, letztes Jahr hatten wir die Swat-Pillen dabei, dieses Jahr die Wittpillen 125, auch Top-Bike, wie ich sage, Top-Bike.
Top-Gerät, die Wittpillen ist die weiße von den beiden.
Genau, richtig? Wittpillen, also Witt heißt ja weiß, im, sage ich mal, nordischen Sprachgebrauch. Und das ist dann der weiße Pfeil. Und die Swat-Pillen ist einfach der schwarze Pfeil. So, und die Swat-Pillen sind immer so ein bisschen mehr so in Richtung Scrambler-orientiert aufgebaut. Also sie haben meist einen Lenker, der höher liegt, der eine Querstrebe bei hat und so weiter, haben Reifenprofile drauf, trotz 17 Zoll Bereifung, die so ein bisschen in Richtung Offroad tendiert. Ja, also es ist schon sehr straßenfokussiert, aber es gibt so größere Profilblöcke. Und die Swat-Pillen ist so jetzt, also früher gab es jemanden so einen richtigen Lenkerstummel, jetzt hat sie so einen tiefen, breiten Lenker drauf. Das ist schon einfach ein Naked-Bike. Das ist so ein bisschen retromäßiger angehaucht, aber es ist einfach ein Naked Bag, was unterm Strich natürlich viel mit der 125er Duke gemeinsam hat.
Okay, das klingt ja ähnlich dann wie bei den Naked Bikes, quasi ein großer Favorit gegen den kleineren Underdog. Kannst du da schon mal so kurz anteasen, wie das Duell so verlief?
Genau, das ist genau perfekt zusammengefasst so ein bisschen. Also wie ich es gerade schon sagte, die Husqvarna ist natürlich eigentlich komplett 125er Duke, natürlich in andere Optik verpackt. Aber sonst teilen die sich quasi super viele Bauteile und Ausstattung. Und die Ausstattung habe ich ja vorhin schon bei der Duke zusammengezählt. Da ist, kommt richtig was zusammen. Da sind wir natürlich bei der Benelli sparsamer unterwegs. Von daher würde ich jetzt, glaube ich, nicht zu viel verraten, wenn sich der Favorit auf dem Papier am Ende vielleicht auch durchgesetzt hat.
Okay, ihr habt es als erstes hier erfahren im Podcast.
Ja, genau.
Dann schauen wir doch mal rüber zu den
Kommt
anderen
übrigens in Modellen. Ausgabe 18 schon.
Also in Ausgabe 18?
In zwei Wochen, also das wäre dann Mitte August, wenn auch der Podcast rauskommt, dann könnt ihr es sogar im Heft nachlesen.
Könnt
also
ihr direkt nachschauen.
Also nicht zu viel gespoilert quasi.
Wie die Husqvarna die Benelli in Grund und Boden gestampft hat.
Das hast du gesagt.
Wir werden mal gespannt auf die Ausgabe warten. So, Supermoto.
Supermoto, ganz spannend. Wir hatten ja mit der Fantic sozusagen das Vorjahressiegerbike dabei und die muss man sagen, wir hatten jetzt schon ein paar Jugendliche jetzt durch die ganzen Jahre als TeilnehmerInnen mit bei diesem Podcast und Supermoto zieht halt immer Wahnsinn und die Fantic ist einfach richtig, richtig gut. Die hat auch einen tollen Motor, der fleischig in der Mitte abgestimmt ist, also für die 125er-Klasse. Ein feines Gerät, möchte ich mal einfach so sagen. Und da war natürlich klar, wenn wir die jetzt im Finale auf jeden Fall als gesetzten Star mitnehmen, dann brauchen wir noch irgendwas, was den auch dann herausfordern kann auf dem gleichen Niveau. Und wir haben von FB Mondial die SMX II Supermoto ABS, heißt es, glaube ich, komplett ausgesprochen. Wir haben immer wenig Platz im Layout, um das alles reinzuschreiben. Deswegen FB Mondial SMX 125 II Supermoto ABS. Die war auf jeden Fall dabei und von Malaguti die XSM 125.
Wenn man jetzt die Namen hört, dann könnte man schon drauf schließen, dass die eine wahrscheinlich ABS hat und die andere nicht, richtig?
Hatten beide ABS.
Ach, hatten beide
ABS. Hatten beide ABS. Kein ABS hatte nur die Benelli Leoncino 125, hatte ich ja schon gesagt, und die Fantic.
Die Vorjahressiege, die dritte Vorjahr. Supermoto dann
genau,
quasi.
Genau, die dritte Supermoto, genau.
Ah, okay. Also auch sehr spannend. Wenn es dann doch wieder eine Supermoto werden sollte, dann könnte es eine mit ABS werden vielleicht.
Mal gucken.
Schauen wir mal.
Über den Sieger verraten wir noch nichts. Könnt ihr in Ausgabe 26 Richtung Ende des Jahres dann nachlesen.
Aber noch ein bisschen gedulden
wahrscheinlich. Genau, ein bisschen gedulden, genau.
Na gut, dann kommen wir doch zur letzten Kategorie noch kurz. Das war nämlich die Kategorie Elektrobikes. Erstmalig bei den 125er Champs dabei. Wer war dabei und wie lief's?
Es waren dabei von Kawasaki die niegelnagelneue ZE1. Weil uns wichtig war zu gucken, hey, was für Bikes gibt's eigentlich in der 125er Klasse überhaupt und welche liegen preislich noch so dass man sagen kann, hey, wenn ich mir eine Duke leisten kann, neu in Anführungszeichen, dann kann ich mir vielleicht auch ein Elektrobike leisten. Und da gibt es dann nicht so viel Auswahl. Aber Kawasaki hat das so ein bisschen erkannt. Und 8,3 ist natürlich immer noch mehr als das, was eine Duke kostet. Halt, da reden wir noch einen satten Aufschlag. Aber bewegen uns ein bisschen mal in die Nähe. Und wir hatten dann noch von NIO die RQi dabei. Und da bewegen wir uns sogar im Rahmen unter 8.000 Euro. Also von daher ist es immer noch mehr als das Standard-Verbrennermodell in der Klasse kostet. Aber wir sind mit diesen beiden Elektrofahrzeugen zumindest mal so ein bisschen in Schlagdistanz. Mhm.
Und wie haben sich die Elektrobikes so gegeneinander geschlagen? Welche Unterschiede waren denn so signifikant zwischen den beiden?
Ah, die sind eigentlich grundverschieden, wenn man ganz ehrlich ist. Also man muss dazu sagen, das war sehr spannendes Duell, weil die Kawasaki kommt mit zwei 1,5 Kilowattstunden Akkus und hat so eine Leistung, um das mal ein bisschen einordnen zu können, die mit Boost-Funktion, also sie hat eine Boost-Funktion, die man mit rechter Lenkerarmatur abrufen kann, die dann mit Boost bei 12 PS rauskommt. Nun wissen wir ja, dass bei den 125ern das Limit, was man maximal haben darf, 15 PS ist. Also die Kawasaki bewegt sich da im Großen und Ganzen schon sehr zurückhaltend. Für Elektrofahrzeuge spricht aber im Regelfall, dass sie natürlich ihr Drehmoment direkt ab Einstiegsdrehzahl ja zur Verfügung stellen. Mhm. Also deswegen halt richtig gut antreten. Und das kann die Kawasaki natürlich so für dieses erste Ampel wegsprinten, sage ich mal. Und mit Boost-Funktion macht es natürlich auch richtig Laune. Bei der NIO RQi sieht es sogar noch so aus. Wir geben ja immer bei Elektrofahrzeugen Dauerleistungen an. Da liegt sie auch voll in diesem zulassungsfähigen Bereich, hat aber mehr Power als die Kawasaki. Allerdings, und das ist bei der RQi ganz cool, die hat natürlich auch eine, ich sag mal jetzt, Boost-Funktion, um in diesem Rahmen zu bleiben. Und da gibt's dann, wenn man das ab dem Stand richtig einstellt und nutzt, da gibt's dann kurzfristig 20 kW abrufbereit. Und das entspricht ungefähr 25, 26 PS, die wir auch dann nachher so auf dem Prüfstand gemessen haben. Mhm. Und das ist natürlich dann mal für einen kurzen Moment ein deutlicher Aufschlag zu dem, was du natürlich eigentlich als 125er Fahrer abrufen, nutzen kannst. Und deswegen sehr, sehr interessant. Bei der NIO haben wir auch zwei Akkus drin, die deutlich mehr Kapazität haben. Das waren, glaube ich, auch knapp 6 Kilowattstunden, etwas drunter lag es bei der NIO nachher als bei der Kawasaki. Deswegen hat man dann auch, um den entsprechenden Reichweiten generieren zu können, bei der Kawasaki sozusagen nicht nur die zwei verbauten Akkus dabei, sondern noch zwei Ersatzakkus dabei. Und so viel kann man vielleicht schon verraten. Das war so die Achillesferse auch so von beiden Elektrobikes. Also jetzt mal von diesen Fahren abgesehen, dass das die Reichweiten auch in der Klasse halt einfach so das große Problem sind, weil mit den 4 Akkus, dann kommt die Kawasaki 100 Kilometer weit, können wir einfach festhalten, also mit einer Akkupaarung, wenn man normal über Landstraße fährt, sind so die 50 Kilometer das erklärte Ziel, sage ich mal. Mhm. Und bei der NIO sieht es genauso aus. Da hatten wir nachher am Ende des Tages 94 Kilometer. So mit den größeren Akkus, aber immer nur dann ein Paar, also keine extra Paare dabei. Ja, ist halt dann so ein bisschen...
Ja, das ist schwierig. Ein großer Minuspunkt. Da muss man dann schon ein bisschen Abstriche machen, wenn man auch bestimmt die Route plant und sowas.
Auf jeden Fall. Also wie gesagt, wir haben jedes Jahr bei diesen 125er Champs, wenn wir dieses Test-Event ausrichten, haben wir eine Runde. Da sind wir im Donautal unterwegs, in der Nähe von Beuron in Süddeutschland, in Baden-Württemberg. Und die Runde hat immer so, ich glaube, 97 Kilometer. Wenn alles so passt, wenn wir keine Straßensperrung haben, wir keinen Umweg fahren und so. Und da kommst du halt mit diesen Elektrobikes nicht hin. Was einfach auch daran liegt, dass bei beiden es so ist, wenn eine bestimmte Akkukapazität unterschritten wird, kannst zum Beispiel für die NIO ziemlich genau sagen, weil ich las genau drauf, du hast noch 21% Restkapazität in den Akkus, da geht noch relativ viel, dann schwenkt es auf 20% um und dann fährt er halt die Power maximal runter. Also da bist du noch so mit 40, 45 unterwegs. Mhm. So, und das ist dann halt so, wir mussten dann noch 15 Kilometer zurück zum quasi Standpunkt, wo wir hin wollten. Und das wird dann mit 40 km/h schon zäh.
Das zieht sich,
sag ich mal. Da kam ich dann auch als Letzter an. Ich weiß gar nicht, warum.
Komisch, ja. Und fahrspaßtechnisch, was ist so geboten gewesen bei den Elektrobikes? Hat das genauso viel Spaß gemacht oder sogar vielleicht noch ein bisschen mehr?
Also es macht natürlich viel Spaß, weil du zum einen natürlich diese Drehmomententwicklung ab Standgas hast, was schon cool ist. Das haben auch die Jugendlichen so gesehen, weil das ist halt mal so, keine Kupplung dosieren, nichts, sondern einfach sofort Vollgas und abzischen. Das ist schon geil. In meinen Augen könnten sie ab und zu so ein bisschen mehr rekuperieren, wenn sowas ginge, weil dieses Motorbremsmoment, was man ja sonst in seinen ganz normalen Fahrbetrieb einbaut, das geht den beiden so ein bisschen ab. Bei der NIO fehlt zum Beispiel sogar die Fußbremse. Dafür hast du einen zweiten Bremshebel links sitzen. Ansonsten muss ich sagen, gerade die Kawasaki ist ein richtiger kleiner Floh im 125er-Zirkus. Fährt sich kinderleicht, also wirklich total toll. Während die NIO halt mit über 200 Kilogramm, da hast du schon ein ordentliches Motorrad, sage ich mal, was du dann, auf dem du drauf sitzt, halt ganz andere Abmessungen. Das geht richtig in Richtung Erwachsen. Wird auch schon fast mindestens, ich würde sagen, ist mindestens so groß wie ein A2-Motorrad, wenn nicht sogar größer.
Okay.
So. Und das ist schon ordentlich was. Und das merkst du dann halt auch beim Fahren, dass das halt so ein bisschen, ja, mehr Masse ist, die du bewegen musst. Also, da hat es die Kawasaki eigentlich richtig gut gemacht. Wie es am Ende ausgegangen ist, werde ich natürlich jetzt trotzdem nicht verraten, weil das kommt schade, ja noch.
Ja. Das klingt nach nämlich zwei doch sehr grundverschiedenen Motorrädern, beide elektroangetrieben, aber genau, doch beide sehr unterschiedlich in ihrem.
In Ausgabe 22 gibt es das Ergebnis quasi vom Motorrad.
Da werden wir dann, 22.
werden wir dann verraten, wie es ausgegangen ist, werden das Ganze auch noch mal ein bisschen tiefer beleuchten. Mhm. Auf jeden Fall war es für uns super spannend und auch natürlich für die jugendlichen Testteilnehmerinnen, mal sowas zu fahren, weil das macht, glaube ich, sonst keiner. Mhm. Und keiner hat die beiden Bikes, glaube ich, auch noch mal bisher so richtig im Test bewegt, um zu gucken, was dann wirklich damit möglich ist, wo die Grenzen liegen und so weiter. Und war eine Bereicherung und ich bin sehr gespannt, wie es in diesem Sektor E-Mobilität, bezahlbare E-Mobilität, sage ich mal, im 125er-Bereich weitergeht, ob da noch weitere Sprünge drin sind oder ob das jetzt der Status quo ist, mit dem wir uns anfreunden müssen. Mhm. Gucken wir mal.
Sind auf jeden Fall coole Karren. Vielleicht kommt ja in dem nächsten Jahr noch irgendwas raus und dann sehen wir vielleicht nächstes Jahr nochmal andere Elektromotorräder. Schauen wir mal. Aber vorhin hast du ein ganz gutes Stichwort erwähnt und zwar die Teilnehmer. Mhm. Wir haben jetzt ganz viel über Motorräder geredet, aber noch gar nicht über die Truppe, die da überhaupt dabei war. Mhm. Wer war denn so alles dabei? Wie waren denn die Tester und Testerinnen?
Cool. Also es waren echt eine richtig geile Truppe. Das ist ja immer so, wir schreiben die 125er-Challenge ganz normal aus. Also wer den Motorrad-Newsletter abonniert hat, der wird sowas dann irgendwann finden. Wer uns auf den ganz normalen sozialen Kanälen, wie es so schön heißt, auf Insta und Facebook und Ähnlichem folgt, der wird entsprechende Aufrufe finden, um da quasi teilnehmen zu können. Bei TikTok waren wir auch mit am Start. Du hast, glaube ich, sogar ein paar Videos gemacht und so weiter, dass es auch in Wheels transportiert wurde. Ja. Also von daher, es gab viele Möglichkeiten und das Ganze kostet nichts. Also ihr müsst einfach nur anreisen. Und wir hatten dieses Jahr wirklich richtig viele Bewerbungen. Also hat mich selbst positiv überrascht. Aus komplett Deutschland, also die Leute von Schleswig-Holstein bis ins tiefste Bayern, schreiben uns. Ihr müsst einfach nur anreisen. Wir übernehmen die Hotelübernachtung, alle Fahrtkosten, alles Benzin, alle Verpflegung geht auf unsere Kappe. Und wir hatten wie jedes Jahr drei Jungs und zwei Mädchen, die wir einfach dann per Losverfahren auswählen. Wir gucken, dass es halt immer eine homogene Mischung ist, weil wir daran glauben, dass auch viele Mädels halt in der Klasse unterwegs sind und wir uns natürlich darüber freuen, wenn die auch da Bock drauf haben. Und es war eine coole Truppe. Ich muss das mal schnell nachschauen. Vier von den fünf Jungs und Mädels waren 17 Jahre alt. Eine war 18 Jahre alt. Also von daher perfektes 125er Startfeld. Und wie gesagt, mit dem Yannick jemand, der sogar aus der Nähe von Chemnitz ankam und so weiter. Also von daher, die Leute nehmen wirklich viel Weg auch in Kauf, um mitzumachen. Und das freut uns natürlich mächtig. Und wenn wir dann vor Ort Spaß haben und ein gutes Feedback kriegen, dann ist das natürlich noch viel schöner.
Sehr cool. Ja, für alle, die jetzt begeistert zuhören, vielleicht können wir ja schon mal den Aufruf für nächstes Jahr hiermit starten. Also ich glaube, die 125er werden nächstes Jahr auch nochmal stattfinden, wenn alles gut läuft. Und dann könnt ihr euch natürlich bewerben, wenn ihr jetzt heiß geworden seid.
Genau, aber da muss man kurz dazu sagen, natürlich, also könnt ihr immer gerne Mails an mötö@motorradonline schreiben, wenn ihr Bock habt. Allerdings haben wir noch gar keinen Termin für nächstes Jahr. Also von daher, uns natürlich immer wichtig, das muss man dazu sagen, die meisten zwischen 16 und 18 Jahre sind entweder noch irgendwie in der Schule. Also wir können nicht die Schulpflicht aussetzen und sagen, wir schreiben eine Erklärung für die entsprechenden Lehrer und sagen, unser Sohn oder Tochter oder ihr konntet nicht zur Schule kommen, weil ihr bei den 125er Jams irgendwie 9 Testbikes bewegen musstet. Ja,
schade.
Haut nicht hin. Deswegen gucken wir immer so, wie es in der Ferienzeit, deswegen machen wir es immer am Wochenende, damit ihr praktisch dann auch wirklich kommen könnt, in Anführungszeichen. Und das hat bisher immer sehr gut funktioniert. Also und von daher, sobald wir den Termin für 2025 haben, das wird noch ein bisschen dauern, denke ich mal, weil wir das noch von verschiedenen anderen Sachen abhängig machen müssen. Aber es ist immer meist so, die ersten Monate des Anfang des Jahres quasi, da wenn wir sowas festzuholen. Und da könnt ihr euch natürlich super gern bewerben. Ich freue mich über jeden. was alles dabei sein muss, steht da meist auch noch in den genannten Kanälen, die ich vorhin schon gesagt habe, online. Und dann haut die Mails raus, kontaktiert mich und dann gucken wir, ob wir uns 2025 sehen. Ich würde mich freuen auf jeden Fall.
Schauen wir mal, ja. Genau. Zurück zum 125er Champs dieses Jahr.
Ja.
Was war denn dein Highlight, Jens? Hau mal raus.
Mein Highlight war auf jeden Fall die Wittpillen von Husqvarna. Fand ich gut, weil ich bin ja relativ lang so von der Körperstatur her, also überrage die meisten Menschen, die da mitmachen, so mit meinen 2 Metern. Und du hast ja letztes Mal schon über die Duke gesprochen und ich finde, die Duke zum Beispiel ist sehr viel kompakter geworden und sitzt sehr viel näher am Lenker. Und bei der Husqvarna war es halt so, dadurch, dass du halt so eine durchgehende Sitzbank hast, hast du relativ viel Platz nach hinten halt. Und hat mir, muss man natürlich dazu sagen, mir gut getaugt. Aber das ist auch ganz wichtig bei den 125er Champs. Ich bestimme nur die Motorräder, die daran teilnehmen. Danach bin ich aber quasi raus. Also ich fahre so als Backmarker in dem Feld mit. Und unser Top-Tester Carsten Schwers fährt vorweg quasi und gibt den Tourguide. Und dazwischen fahren wir halt mit den Jugendlichen, die können alle Nase lang durchtauschen. Und die bestimmen alleine, also die 5 jugendlichen TeilnehmerInnen bestimmen alleine, wer in den einzelnen Kategorien weiterkommt. Und die bestimmen nachher auch am Finaltag, wer von den 5 Bikes dann quasi nach und nach dann auch abgewählt wird und wer nachher 125er-Champ wird. Also die etablierten, sage ich mal, alten Säcke von Motorradtestern, ja, du bist ja noch ein bisschen jünger oder so, aber die haben dabei überhaupt nichts zu sagen. Wir halten uns jetzt im Hintergrund, wir sagen auch nicht, ja, macht mal da und da oder sowas, sondern die Jugendlichen können sich selbst beraten, können auf ihr eigenes Bauchgefühl hören, können mal gucken, was ihnen besser gefallen hat und bestimmen so wirklich ihren Champ. Und das ist uns ganz wichtig, weil wir machen genug andere Tests, wo wir das letzte Wort haben, aber da geht es darum, was finden die Jugendlichen geil, und ich glaube, bisher ist das ganz gut angekommen.
Genau, am besten wissen es die Jugendlichen, was denn so das beste Bike ist. Dann kann man wahrscheinlich schon darauf schließen, dass die Husqvarna es vielleicht ins Finale geschafft hat oder zumindest mal in den 2. Tag durch sein Duell geschafft hat.
Genau, also so viel kann man sagen, weil Podcast und Ausgabe quasi im Motorrad, wo das drinsteht, kommen ja parallel raus. Also von daher verrate ich jetzt nicht zu viel. Nee, die Husqvarna hat es einfach geschafft. Die Minelli ist kein schlechtes Motorrad, hat auch einen tollen, quirligen Motor, der unten eigentlich ganz gut antritt. Oben raus geht so ein bisschen Luft aus und denkst dir, oh, natürlich ist immer so, 125er Klasse, maximal 15 PS, 100 km/h und so weiter. Also da merkt man halt schon so auf Landstraßen, welches Bike dann noch ein bisschen, sag ich mal, den zweiten Atem hat und welches nicht. Und da können wir es so wegnehmen. Die Husqvarna steht auf jeden Fall unter den letzten 5. So viel ist mal safe.
Okay, spannend. Ja. Ob sie es macht oder ob sie vorher noch rausgewählt wird, das steht noch in den Sternen. Aber genau. Ich glaube, wir haben jetzt mal mittlerweile einen sehr coolen Überblick bekommen, was denn so abging bei den 125er Champs 2024. Hast du noch irgendwas hinzuzufügen?
Ja, das Spannende war, was bei uns so ein bisschen, also wir müssen ja natürlich auch festhalten, wir wählen die Bikes immer aus, aber wir haben die natürlich nicht ständig bei uns in der Redaktion stehen. Also für uns sind das auch quasi weiße Blätter, wenn die hier ankommen. Und zum Beispiel in der Kategorie Supermoto, da hatten wir von FB Mondial die SMX 125i Supermoto ABS und die Managuti XSM 125. Und wenn man jetzt mal, sag ich mal, von den optischen Aufkleber-Akzenten absieht, dann wirken die auf den ersten Blick ganz schön gleich. So, also das ist schon so, die könnten als Bruder und Schwester locker durchgehen, wenn nicht sogar als Zwillinge. Trotzdem, beim Fahren gab es dann schon ein paar Unterschiede. Und das war dann auch für uns spannend zu erleben, Alter. So, seien wir ehrlich, also viele Hersteller, auch wenn sie tolle alte Namen tragen, gehören natürlich mittlerweile fernöstlichen Firmen, vielen aus China und so weiter. Und da scheint es dann doch nicht so viele Firmen zu geben, die dann entsprechende Bikes zusammendengeln. Und von daher war schon spannend, das Duell da zu sehen, wie sich doch diese beiden auf den ersten Blick sehr gleichen Bikes dann doch ein bisschen unterschiedlich bewegen lassen. Also von daher, spannendes Duell auf jeden Fall. Spannendes Duell. Genauso, Elektrobikes haben wir darüber gesprochen, auch sehr spannend. Auch wenn es nachher am Ende vom Saft her so ein bisschen gleich mal ein Batterie bisschen alle ausging. Hätten wir den Duracell-Hasen gebraucht, in Anführungszeichen. Naked Bikes, auch sehr spannend. Auch sehr spannend. Das war auf jeden Fall, kann ich jetzt auch schon verraten, kein Voting mit 5-0 oder sowas für den einen oder anderen. Und was wir dieses Jahr auch noch dabei hatten, muss man auch mal sagen, wir haben zum ersten Mal bei den 125er Champs einen Helmpartner dabei gehabt, was richtig, richtig cool war. Die Nolan Group Deutschland hat uns mit Helmen unterstützt, mit dem neuen N60-6, also N60-6 Sport. ein richtig toller Integralhelm mit fettem Spoiler, also optisch muss ich sagen 1A mit Sternchen. Mhm. Und die ganzen jugendlichen TeilnehmerInnen durften diese Helme ausprobieren an den 2 Tagen, mit denen sie unterwegs waren, und die Helme sogar behalten. Also von daher fetter Benefit, also daher nochmal ein fettes Dankeschön auch an Nolan. Hat uns sehr viel Spaß gemacht mit euch. Und wenn ihr Bock habt, nächstes Jahr gerne wieder. Und ich glaube, den Teilnehmern hat das auch getaugt, dass sie quasi mit einem neuen Helm nach Hause gehen durften.
Wahnsinn, ey. Ja. Ein Wochenende vollgepackt mit Action und dann gibt's noch den Helm oben drauf. Was genau. Will man mehr?
Was will man mehr? Also von daher, wie Moritz vorhin schon sagte, folgt unseren Social-Kanälen, folgt dem Newsletter, lest bei euren Eltern, falls ihr Motorrad nicht selbst abonniert habt, fleißig mit. Irgendwann kommt wieder der Aufruf für die 125er Champs 2025. Und wer Bock hat, meldet sich dann einfach. Also uns, wir haben auf jeden Fall mächtig Bock dann und würden uns freuen, irgendjemand von euch Zuhörern oder ZuhörerInnen dann dort begeistern, begrüßen zu dürfen natürlich. Und begeistern zu dürfen natürlich auch.
Ja, das steht ja außer Frage.
Genau.
Na wunderbar. Genau. Dann bedanke ich mich für dieses kleine Interview über die 125er Champs 2024. Wir dürfen leider noch nicht allzu viel verraten, sonst hätte ich den Jens hier noch ein bisschen weiter ausgequetscht. Aber wie der Gewinner.
Also ich kenne ihn schon, den Gewinner.
Genau.
Aber wer es genau wissen möchte, in den Ausgaben 18, 20, 22, 24 und 26 vom Motorrad, also jeder zweiten der kommenden Ausgaben vom Motorrad, gibt es die 125er Champs mit den einzelnen Kategorien.
Genau.
Und natürlich zum Jahresende Finale. Wow. Gucken wir mal, wer sich da durchsetzt. Da könnt ihr es überall nachlesen und wäre schön. Schreibt mir euer Feedback, wie gesagt, mötü@motorradonline.de. Da könnt ihr mich erreichen. Ansonsten gibt es auch alle Adressdaten in den Heften immer zu sehen und so weiter. Feedback freut mich. Ansonsten kann ich nur sagen, Moritz, schön, dass du wieder dabei warst.
Klar, es hat mich auch selbst gefreut.
Ja.
Auch, dass ich mich verhaspelt habe hier nochmal in der letzten Frage. vielen Dank für das Interview.
Gerne.
Seid gespannt auf die nächsten Ausgaben von Motorrad und bewerbt euch gerne für die 125er Champs 2025 dann wieder. In diesem Sinne, macht's gut, bleibt oben.
Genau.
Ciao, ciao.
Genau, danke fürs Zuhören. Ausgabe 20, 125er Champs Podcast ist quasi in den Büchern aufgenommen. Wir hoffen, ihr hattet Spaß und weiter geht's mit 21 und da haben wir auch ein richtig spannendes Thema. Bleibt dran.
Klasse.